Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Willkommen in der Lebenshilfe, sagt Ihnen Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über die Feigheit und den göttlichen Sieg. Das ist nämlich eines der 35 Tugenden und Lasterpaare, das der heiligen Hildegard von Bingen von Gott offenbart wurde. Feigheit, liebe Zuhörer, das ist zunächst eine Neigung oder seine Handlung durch Ängstlichkeit, durch Unsicherheit bestimmen zu lassen. Jedem von uns hat schon mal der Mut und die Courage gefehlt, etwas zu sagen oder zu handeln. Von außen betrachtet ist es feige, für den Menschen selbst ist es vielleicht ein Selbstschutz. Da kommt jetzt die Frage auf, warum ist Feigheit ein Laster? Die heilige Hildegard hat in ihren von Gott gegebenen Visionen die Laster immer als eine sprechende Gestalt gesehen. Was das Laster der Feigheit so von sich gibt und welche doch tragische Reichweite für unser Leben die Feigheit hat, das wird uns bewusst, wenn wir gleich von der Bildgestalt der Feigheit hören. Und wie immer hören wir die Stimme der Tugend, heute den göttlichen Sieg. Wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, welcher Grad an Bedachtheit und Klugheit notwendig ist, um geradlinig und doch bestimmt durchs Leben zu gehen. Wann ist es notwendig, ruhig zu sein und zu Deutsch den Mund zu halten? Wann bin ich einfach zu feige, mal was zu sagen, weil mir der Mut fehlt? Wann hält auch Gott und das Leben mich zurück, weil vielleicht einfach die Zeit nicht reif ist, etwas zu sagen? Das sind alles Fragen, die jeden von uns sicherlich von Zeit zu Zeit beschäftigen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie sehr wir an vorderster Front auch stehen. Ja, und an vorderster Front, das Stichwort, das möchte ich gleich aufgreifen, nämlich dort steht sehr häufig auch mein heutiger Gast, gerade wenn es um die Schriften der heiligen Hildegard von Bingen geht. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon die Hildegard-Kennerin und die Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft, Hildegard Stricker-Schmidt. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler, einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Ja.
Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
Es wird immer wieder darum diskutiert, es geht immer mal wieder um die Schriften der heiligen Hildegard, wie ernst sie zu nehmen sind. Und so manch einer schnappt auch auf, dass die heilige Hildegard von Bingen nicht so richtig offiziell heilig gesprochen wurde. Also es ist so kein Heiligsprechungsverfahren gab, so wie wir es heute kennen bei den Heiligen. Erklären Sie uns da noch mal kurz die Hintergründe und was sich bei der Tagung 2008 jetzt ergeben hat, bei der Hildegard-Tagung.
Ja, Frau Böhler, das werde ich oder würde ich sehr gerne tun. Ich kann es leider heute in diesem Rahmen nur ganz kurz anreißen. Das wäre in der Tat ein eigenes Thema. Es wundert mich gar sehr, dass diese Diskussion immer wieder überschwappt. Wir hatten die Gelegenheit, beim Hildegardisfest am 17. September den Nunzius von Deutschland zu treffen. Der hat das Pontifikalamt gehalten. Und wir haben ihm diese Frage vorgelegt, wie das in seinen Augen wäre mit der Heiligkeit der Hildegard. Dann ist er sehr unwillig geworden und sagte, da gibt es doch überhaupt keine Frage. Natürlich ist Hildegard eine anerkannte Heilige der Kirche. Was soll denn das? Hildegard steht seit dem Jahre 1584 bei der ersten Ausgabe bereits selbstverständlich unter vielen anderen Heiligen im Heiligen Verzeichnis der Kirche. Nur zur kleinen Erinnerung, alle früheren Heiligen sind nicht per Heiligsprechungsverfahren heilig gesprochen worden, auch zeitgenössische oder kurz vor oder nach Hildegard lebende Heilige. Zum Beispiel der bekannte Rabanus Maurus ist nicht offiziell heilig gesprochen. Ich frage mich wirklich, warum dieses, Entschuldigung, Theater, da muss irgendetwas dahinter stecken. Da muss jemand Interesse haben, die Hildegard klein zu machen. Aber darüber kann ich jetzt nicht weiter sprechen. Unser Hildegard-Freund Klaus Peter, der Arzt hier aus Fürfeld, hat sehr interessante neue Erkenntnisse vorgetragen, die offizielle Heiligsprechung der Hildegard, und zwar in dem Fall durch den Bischof von Mainz unterm Bauern. Die früheren Heiligen sind ja alle durch den Bischof heilig gesprochen worden. Und erst um die Zeit Hildegards hat Rom diese sogenannten Heiligsprechungsprozesse an sich gezogen. Das nur ganz kurz.
Ja, heute geht es Wieder in unserer Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen geht es um die Feigheit und die Tugend, den göttlichen Sieg. Frau Stricker-Schmidt, als erstes brennt die Frage in mir, wie ich denn nun erkenne, ob ich nun gerade feige bin, weil ich nichts sage, oder ob ich mich weise und vernünftig verhalte.
Frau Böhler, ich atme tief durch bei dieser Frage, weil ich sie so auch nicht für mich beantworten kann. Ich denke, wir haben zwar eine innere Stimme, dieses innere Wissen, das wir mit Gewissen bezeichnen, aber wie Sie schon am Anfang so richtig sagten, die Situationen sind oft so verworren, dass wir im Augenblick gar nicht richtig hören können, was ist jetzt wirklich angesagt, welchen Mut muss ich aufbringen oder ist ein Schweigen hier wirklich klüger oder ist es nur Feigheit? Ich denke, das kann ich weder für mich noch für andere schlüssig beantworten. Das sind ganz schwierige Entscheidungen. Mhm. Und ich habe gemerkt, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, dass mir das große Schwierigkeiten bereitet. Dass vielleicht mehr Feigheit in mir steckt, als ich gemeinhin wahrnehmen möchte. Vielleicht aus Schutz, aus Angst. Was hat das für Folgen? Und die Frage, wo bin ich klug und wo bin ich feige? Diese Abgrenzung, glaube ich, müssen wir immer und immer wieder stellen.
Mhm. Schon Kinder üben sich ja in Mutproben und testen ihren Mut bzw. die Feigheit. Doch manchmal sind ja diese Mutproben auch unvernünftig. Doch das Gleiche gilt ja auch für uns Erwachsenen. Es ist nicht immer unbedingt ratsam, mutig zu sein. Also würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen Gedanken machen, was ist so der Unterschied zwischen Vorsicht und Feigheit?
Ich kann Ihnen nur sagen, was ich für mich gedacht habe, das ist kein allgemeiner Maßstab. Entlang der heiligen Hildegard bin ich so langsam zu der Erkenntnis gekommen, dass es um die Gerechtigkeit im Grunde geht. Wenn ich bei einer schreienden Ungerechtigkeit nichts sage, wenn ein anderer Mensch geschädigt wird durch Ungerechtigkeit und ich sage nichts, ich greife nicht ein, nur um mich selber zu schützen, dann stellt sich schon die Frage, ist das eine Feigheit, die ans Lasterhafte grenzt, weil ich Ungerechtes zulasse. Die Gerechtigkeit ist bei Hildegard und auch im Neuen Testament natürlich eine ganz strenge Messlatte. Und im Grunde wissen wir, was gerecht und was ungerecht ist. Und da steckt immer auch im Kern die Liebe drin. Liebe ich nur mich oder habe ich auch die Liebe zum Nächsten, zu Gott? Es sind sehr schwierige Entscheidungen und ich denke, wir rutschen und schlittern ganz unbedacht und unbemerkt in so eine feige Lebenshaltung hinein und gewöhnen uns daran. Ich sehe, dass diese Laster, die Hildegard beschreibt, diese Negativhaltungen sehr schleichend daherkommen, sich oft ein sehr ehrbares Mäntelchen umlegen, sodass wir uns selber etwas vormachen können.
Da wäre jetzt so die nächste Frage, woran merke ich, ob ich mit mir, also mit meiner Feigheit im Wege stehe oder ob ich dazu eher neige, ein übervorsichtiger Mensch zu sein, weil das scheint mir auch noch eine wichtige Abgrenzung.
Woran merke ich das? Ich habe vorher schon das Gewissen angesprochen. Im Tiefsten wissen wir es. Mhm. Das sagt auch die heilige Hildegard. Der Mensch weiß im Grunde seiner Seele, was gut ist, auch wenn er es nicht tut. Wenn er aber sehr lange diese Stimme übertönt und immer wieder Ausreden hat, dann kann es sein, dass wir diese Stimme nicht mehr sehr deutlich hören, dass sie teilweise schweigt. Mhm. Diese Frage kann ich Ihnen so nicht exakt beantworten, Frau Böhler.
Aber vielleicht hören wir jetzt einfach mal die Schrift der heiligen Hildegard von Bingen, die uns ja auch immer wieder eine Chance bietet, in uns hineinzuhören und zu hören, habe ich auch was in mir jetzt von dieser Gestalt. Wie hat sie in ihrer inneren, in ihrer göttlichen Vision vor ihrem inneren Auge die Feigheit gesehen?
Das ist ja schon ein eigenartiges Gebilde. Und manchmal erschrecke ich, wie diese Negativhaltungen aussehen. Das sind ja keine Menschen, die hier beschrieben werden, sondern diese geistige Haltung. Sie hatte so etwas wie einen menschlichen Kopf. Also ist eine sehr menschliche Haltung. Für mich heißt das immer, dass alle Menschen davon betroffen sind. Es ist nichts Unmenschliches, es ist nichts Tierisches, es ist nichts Teuflisches. Es ist wirklich dem Menschen eingegeben. Und deswegen sehr gefährlich. Sie hat also etwas wie einen menschlichen Kopf, ausgenommen, dass ihr linkes Ohr wie ein Hasenohr war, also ein riesengroßes Ohr, sodass es den Kopf ganz bedeckte. Sie gibt später in der Erläuterung auch eine Erklärung dafür. Das ist ein Zeichen für die Ohrenbläserei der Feigheit. Dass man also hinten herum spricht und lästert und sich nicht getraut, offen und ehrlich ein Wort zu sagen. Das linke Ohr wie ein Hasenohr. Der übrige Leib aber war ähnlich wie der Leib einer Raupe, deren ein Knochen fehlt. Die Erläuterung dazu heißt, sie hat kein Rückgrat. Sie ist so weichlich, liegt eingewickelt da wie ein Kleinkind in Windeln liegt. Also gar nicht ausgewachsen, nicht aufrecht, hat keinen Stand wie ein erwachsener Mensch. Das ist so das Bild, ein riesiger Kopf wie ein Mensch mit einem riesigen Ohr und der Leib wie eine Raupe, rückgratlos. Ich kann es mir doch relativ gut vorstellen. Und diese Gestalt hat gezittert. Sie hat ja so Angst. Wir haben jetzt auch schon von der Angst gesprochen. Darf ich, muss ich etwas sagen oder kann ich hier schweigen, dass mir nichts Übles zustößt? Also diese Gestalt der Feigheit zittert. Sie hat Angst. Und sie sagt, ich werde ja nur keinem ein Leid antun, damit ich nicht ausgegrenzt werde und dann ohne Trost und Hilfe dastehe. Denn wenn ich zu Ungunsten anderer handelte, könnte ich meine Existenz und meine Freunde verlieren. Die Vornehmen und die Reichen werde ich hofieren. Aber um die Heiligen und die Armen werde ich mich nicht kümmern, denn die können mir ja keine Wohltaten erweisen. Ich will jedem zu gefallen sein, damit ich nicht zugrunde gehe. Würde ich mich mit jemandem streiten, dann würde er vielleicht zurückschlagen. Und wenn ich ihm nur ein bisschen Unrecht tue, würde er mir ein größeres zurückzahlen. Solange ich mit anderen Menschen lebe, werde ich mich ruhig verhalten. Und ob sie mir Gutes oder Böses tun, werde ich den Mund halten. Besser ist es für mich, manchmal zu lügen und zu betrügen, als die Wahrheit zu sagen. Es ist doch besser für mich, etwas zu erwerben, als etwas zu verlieren. Den Starken aus dem Weg zu gehen, als gegen sie anzukämpfen. Was hätte es für einen Wert, etwas anzufangen, was ich nicht zu Ende bringen könnte? Die Siegreichen und die Weisen, die lachen mich zwar aus, aber sie sollen doch behalten, was sie haben. Ich jedenfalls besitze mein Häuschen, das ich mir ausgesucht habe. Oft verlieren nämlich gerade jene Leute ihre Güter, ihr Hab und Gut, die die Wahrheit sagen. Und wer kämpft, der wird auch manchmal umgebracht. Das ist die Sprache der Feigheit. Sie geht einem doch sehr unter die Haut. Und mir kommen manche Sätze auch für mich doch sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist allgemein menschlich. Und man fragt sich wirklich, wieso soll das denn ein Laster sein? Wenn ich meinen Mund halte, wenn es nichts einbringt, wenn ich mich zurückziehe und sage, ich bin zu Hause auf mein Häuschen und die Welt soll draußen ruhig laufen, wie sie läuft, da mische ich mich nicht ein, ich könnte mir nur etwas Schlimmes einhandeln.
Da stellt sich die Frage auch nach dem angepassten Leben.
Ja, genau, genau. Es stecken sehr, sehr viele Gedanken, dieses Angepasstsein. Ich will doch nicht ausgegrenzt werden. Ich will doch dazugehören. Ich will doch nicht, dass die Leute sagen, guckt ihn an, der ist doch oder die ist doch blöd. Es setzt sich so in die Nesseln und hat nur Last damit und Negatives und verliert vielleicht Hab und Gut, verliert die Ehre, verliert das Ansehen, nur weil er sie jetzt sich für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit eingesetzt haben. Ich denke, das ist so verbreitet, dass wir es wirklich nicht mehr als Negativhaltung ansehen, sondern als Klugheit.
Und es bringt ja auch eigenes Prestige, wenn ich mich mit Vornehmen und Reichen umgebe und sie hofiere. Ja. Was bekümmern mich so heiligmäßige Menschen? Also die, so wie es die Stimme der Feigheit sagt. Interessant ist ja jetzt, was der göttliche Sieg, die andere Wesensgestalt, dem entgegenbringt.
Ja. Ich habe gesagt, eigentlich sieht es im Augenblick, im ersten Augenblick etwas schwach aus. Aber man muss da schon genau hinhören. Wir würden ja sagen, das Gegenstück ist der Mut. Der Mut ist das Gegenstück zur Feigheit.
Das stimmt, ja.
Und ich war schon erstaunt, dass bei Hildegard steht der göttliche Sieg. Wenn ich länger darüber nachdenke, scheint es mir, als ob mein eigener Mut in all diesen Schwierigkeiten nicht ausreicht. Als ob ich mit meiner Kraft nicht dagegen aufkomme, sondern dass ich wirklich Gottes Kraft dazu brauche. Und die Tugenden sind ja göttliche Kräfte. Kräfte, die von Gott ausgehen. Und diese Gotteskraft, diese Tugend vom göttlichen Sieg, die hält dieser Feigheit entgegen. Du hast deine Stimme bereits damals gegen Gott erhoben, als der erste Irrtum sich breit machte. Damals, wie es in der Heiligen Schrift steht, als Gott gefragt hat, Adam, wo bist du? Adam, was hast du getan? Er war feig, er hat gesagt, das Weib, das du mir gegeben hast. Er hat sich nicht bekannt zu seiner Tat. Als der erste Irrtum sich breit machte, und du wolltest nicht der Gerechtigkeit folgen, dann packte dich die Feigheit, ein Zittern und ein Entsetzen. Wir haben wieder hier das Zittern wie ganz am Anfang. Diese Gestalt zittert. Sie hat fürchterlich Angst. Dann packte dich ein Zittern und Entsetzen, weil du aus dem Licht und der Liebe verbannt worden bist. Das Licht, die Liebe Gottes fehlt der Feigheit, auch das Vertrauen und der Glaube auf Gott fehlt. Sie zittert, weil sie selber keinen Halt mehr hat, eben rückgratlos ist. Weil du verbannt wurdest aus dem Licht und der Liebe. Und so hast du mit deiner wechselhaften Gunst die Menschen getäuscht. Man glaubt, wenn ich den Starken und Reichen hofiere, wenn ich mich ruhig verhalte und mich nicht hinstelle, dann geht es mir gut. Das ist aber eine wechselhafte Kunst, das ist nichts Zuverlässiges. Das kracht ja bei jeder Gelegenheit wieder ein und ich merke genau, dass darauf mein Leben nicht gebaut werden kann. Also die wechselhafte Gunst, die täuscht die Menschen. Dir fehlt aber auch jegliche Rechtschaffenheit. Rechtschaffenheit ist ein etwas aus dem Gebrauch gekommenes Wort, heißt ja das Rechte schaffen, eben das Gerechte tun. Ich dagegen, der göttliche Sieg, besitzt das Schwert der stärksten Kräfte Gottes, womit ich alles Unrecht ausrotte. Wieder das Unrecht. Es geht hier wirklich um das Recht und Gerechtigkeit und dass durch die Feigheit Unrecht zugelassen wird oder Unrecht geschieht. Ich, der göttliche Sieg, habe dieses Schwert schon gezückt, um auch deine Kinnlade zu zerschmettern. Diese Feigheit, die muss zerstört werden. Nicht die Menschen, sondern die Haltung. Ich werde hart gegen dich sein, denn du bist Asche in Asche. Und alles, was du ersehnst und bei dir sammelst, ist nutzloses und leeres Zeug. Und da kommt diese Stimme auf den Kern. All diese Dinge, die diese Feigheit für sich bewahren möchte, nämlich diese scheinbare Ruhe, diese Unangefochtenheit, diese Ehre bei den Menschen, das Hab und Gut, das hält ja alles nicht. Das ist für das wirkliche Leben und für das weitere Leben nutzlos. Es ist äußerlich. Es ist nutzloses und leeres Zeug. Die Tugend sagt, ich will nämlich kein in der Asche erstorbenes Leben. Und ich will nicht die leeren Eitelkeiten dieser Welt. Wenn wir etwas aufmerksam in das Tagesgeschehen schauen, dann wissen wir, wovon diese Stimme spricht. Von den Stars und von den Sternchen, von den Banken und von den Politikern. Es ist alles so zerbrechlich und vergänglich. Und darauf kann man nicht bauen. Vielmehr sehne ich mich danach, zur lebendigen, springenden Quelle zu gelangen. Das ist natürlich das, was Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Ich nehme den Kampf auf gegen die alte Schlange und mit dem Geheimnis der Schriften Gottes zerstöre ich ihre Beute. Und da kommt ein Schlüsselsatz, mit dem Geheimnis der Schriften Gottes. Ich denke, eine ganz große Waffe, wie hier steht, ist die Heilige Schrift. Und wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, wie mutig er hingestanden ist, den Pharisäern ihre Schandtaten vorgehalten hat, für die Menschen um Gerechtigkeit gekämpft hat, ohne Angst, und dafür wurde er dann auch ermordet. Wir können aus den Heiligen Schriften erfahren, wie wir für die Gerechtigkeit und für die Liebe kämpfen sollen. Mit dem Geheimnis der Schriften Gottes zerstöre ich diese Beute der Feigheit. Und so werde ich immer in Gottes Wahrheit bleiben. Ja, wieder die Wahrheit gegen die Lüge, die Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit. Das steht im Kern dieser Auseinandersetzung zwischen der Feigheit und dem göttlichen Sieg. Wir merken schon, wir kommen da in ganz andere Tiefen, als wenn wir nur so oberflächlich unser Leben anschauen. Hildegard gibt dann weiter eine Interpretation zur Feigheit. Die Feigheit folgt der Verhärtung wie schmutziger Schleim. Deswegen die Raupe, die einen Schleim hinter sich herzieht. Nachdem der verhärtete Mensch nichts Gutes gesucht hat, wendet er sich der Feigheit zu. Er sucht weiter nichts an Ehre, an Heiligkeit. Er vergisst die Rechtschaffenheit und er ist ihrer überdrüssig. Er will sich den Lastern nicht entgegenstellen, sondern zieht sie aus Feigheit an sich. Sie verlagern sich auf die Ohrenbläserei, dieses große Ohr, und aufs Heruntermachen. Dieses Wort ist ja sehr modern. Wenn ich nicht offen für die Gerechtigkeit einstehe, dann mache ich hinten herum die Sache oder die Menschen herunter, mache sie lächerlich. Sie verlegt sich aufs Heruntermachen. Das sind schon ganz, ganz konkrete Dinge aus dem Leben, die wir, ich denke, alle kennen. Sie wenden sich auf dem Schmutz ihrer Wollust hin, wie ein unreiner Wurm, Vertrauen der Weichlichkeit ihres Fleisches und nicht der Stärke Gottes. Immer wieder auch der Hinweis auf diese Wollust, auf die Lust des Fleisches. Das ist nicht gegen die geordnete Sexualität, nichts gegen die sexuelle Liebe gesagt, sondern die Sucht auf sexuelle Lust. Und davon können wir heute auch ein Liedchen singen. Ein Ausfluss der Feigheit. Sie vertrauen der Weichlichkeit ihres Fleisches und nicht der Stärke Gottes. Sie bleiben in der Erstarrung der Nachlässigkeit und des Unverstandes der Eitelkeiten. Und nun durch die Antwort des göttlichen Sieges werden die Menschen ermahnt, gegen diese teuflischen Einstellungen anzukämpfen. Die Feigheit hat keine Leuchtkraft. Sie leuchtet überhaupt nicht. Die Leuchtkraft geht von der Sorge um die Ehre Gottes aus. Sie brennt auch nicht vom Feuer der Liebe zu Gott. Und jetzt kommt ein Satz, der mich sehr angesprochen hat. Die Seele sollte durch den Glauben einen starken Rücken haben, also kein Wurm sein, auf dem die Hoffnung auf das ewige Leben beruht. Aber das vernachlässigt die Seele durch die Feigheit. Durch den Glauben an Gott, an seine Liebe und Barmherzigkeit, sollte die Seele einen starken Rücken haben. Also diese Stärke, die der Feigheit fehlt. Auf dieser Stärke des Glaubens ruht die Hoffnung auf das ewige Leben. Auch etwas, was, wie ich höre, immer mehr schwindet, weil wir nur auf dieses Leben schauen und nicht glauben, dass die Seele ewiges Leben hat. Also Sie sehen schon in diesen Texten der Hildegard, da steckt unglaublich viel drin, was wir in dieser Stunde in keiner Weise ausschöpfen können. Es soll ja auch nur ein Anstoß sein.
Sie haben das jetzt eben nochmal auch sehr betont, dass sie sagt, die Seele sollte durch den Glauben einen starken Rücken haben. Mir fällt sofort ein auch, dass es so sehr viele Menschen geht, die einfach unter einem mangelnden Selbstbewusstsein leiden, wo ihnen vielleicht einfach auch Lebenswurzeln fehlen und eine Lebenswurzel ist der Glaube, der Glaube an Gott, aber auch der Glaube, ich bin beschützt, der Glaube an die Eltern, dass sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht da sein konnten, dass das Leben nun mal auch so seine Bahnen gelaufen ist. Würden Sie jetzt auch sagen, es gibt viele Menschen, die eher zur Feigheit neigen, wo die Lebenswurzeln auch nicht so recht verhaftet sind?
Wenn Sie das so sagen, da ist ja auch die Angst sehr stark.
Genau.
Die Angst eben, wie Sie sagen, nicht beschützt, nicht aufgehoben, nicht gehalten zu sein. Ich erlebe immer wieder mal Menschen, denen genau dieses fehlt und die aus diesem Mangelerlebnis heraus einen Weg zu Gott eingeschlagen haben, einen starken Glauben entwickelt haben, vor dem ich dann auch bewundernd stehe, weil sie eben wissen, auf Menschen können sie nicht bauen und sie müssen den geistigen Weg des Vertrauens und des Glaubens an Gott suchen. Ich habe da einige ganz konkrete Menschen im Blick.
Das heißt also, auch wenn ich erkenne an mir, ich bin ein Mensch, der auch eher zur Feigheit neigt, dass ich es mir nicht übel nehme, sondern dass ich auch mit dieser Laster, mit dieser Eigenschaft an mir liebevoll umgehe und im Vertrauen zu Gott, zum Leben einfach damit gehe und wachse.
Ganz richtig. Wenn wir Laster hören, denken wir gleich, oh, das ist ein böser Mensch, der lädt ganz viel Schuld auf sich, das ist schon beinahe ein Verworfener. Das ist natürlich völlig falsch. Ich sagte am Anfang, dass manche Haltungen, Einstellungen einfach den Menschen auf den Leib geschrieben sind. Und da gehört offenbar die Feigheit dazu. Und dass wir alle damit zu kämpfen haben. Mhm. Und dass wir ohne Angst und ohne Schuldvorwurf uns einfach anschauen können und sagen, ja, das ist ein Punkt, mit dem ich zu kämpfen habe. Die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis, immer wieder ohne Angst, sich selber anzuschauen, auf gar keinen Fall einen Selbstvorwurf zu machen, sondern dann hingehen, auf die Liebe Gottes vertrauen und sagen, Herr Gott, das ist ein ganz schwacher Punkt bei mir. Aus dem oder dem Grund, wegen meiner frühen Kindheit, wegen Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe, aufgrund meiner Veranlagung, da musst du mir in ganz besonderer Weise helfen. Und da müssen wir dann das Gebet ganz stark fokussieren, also auf diesen Punkt richten, dass uns da geholfen wird. Und das ist bei allen Heiligen und auch bei der Heiligen Hildegard, der Heiligen Schrift sowieso. Sobald ein Mensch einen Fehler zugibt, hat Gott eine ganz breite Landefläche, wo er mit seinen Kräften landen kann. Wir brauchen nur den ernsthaften, die Erkenntnis, den ernsthaften Willen und das Vertrauen, Gott kann mir genau da helfen. Und da gibt es einen wunderschönen Satz von Hildegard: Gott liebt den straffällig gewordenen Menschen mehr, als den Menschen im leuchtenden Urzustand, weil er mehr Barmherzigkeit braucht. Gott wartet nur darauf, uns barmherzig sein zu können.
Ich möchte noch auf einen Punkt der Feigheit eingehen, der auch für mich jetzt total neu war. Nämlich, Sie haben vorgelesen, die Worte aus der Schrift nach der heiligen Hildegard von Bingen, sie verlagern sich auf Ohrenbläserei und aufs Heruntermachen. Das hat jetzt, für mich wirkt es auch so, wenn Menschen neigen ja dazu, vielleicht hinter dem Rücken anderer ein bisschen zu tratschen. Wir neigen auch dazu, unsere Ohren aufzumachen, wenn wir vielleicht etwas hören, wo wir wissen, ach, das sollte ich jetzt gar nicht unbedingt wissen. Da erzählt mir jetzt einer etwas unter dem Siegel der Verschwiegenheit oder so. Aber wir neigen dann dazu, zu reden, dass das auch vielleicht eine Form der Feigheit ist, auch andere Menschen dann nicht offen unsere Meinung zu sagen, sondern der besten Freundin zu sagen, ja, das und so und so und so, was wir denken.
Ja, so ist es. Diesen Mut aufzubringen, in Liebe dem anderen mal einen Hinweis zu geben. Manchmal hast du schon überlegt, das ist eine knifflige Sache, auch sich das anhören zu können. Ich darf das nur sagen, wenn ich in Liebe bin, nicht wenn ich dem anderen eine auswischen will. Nur dann ist es berechtigt, den anderen mal auf eine Schwäche hinzuweisen. Und das ist immer noch schwer genug. Und deswegen trauen wir uns das auch oft nicht.
Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen hier bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio. Wir sprechen heute über die Feigheit und den göttlichen Sieg. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es in der Lebenshilfe so, dass wir Sie einladen, sich einzubringen in die Sendung. Wie hat das ein oder andere Wort der heiligen Hildegard auf Sie gewirkt? Kennen Sie es, dass Sie von einem feigen Menschen, der ängstlich war, zu einem mutigen geworden sind? Dass Sie vielleicht in einer Situation über sich hinausgewachsen sind und einfach eine Kraft gespürt haben, die Ihnen neu war und Sie handeln konnten? Kennen Sie es, dass Sie vielleicht immer wieder am Schwanken sind? Ja, wann ist etwas zu sagen? Wann muss ich Mut zeigen, Gesicht zeigen und wann ist einfach ruhig zu bleiben und den Mund zu halten? Das sind alles Fragen, die wir an Sie stellen. Wir laden Sie ein, sich einzubringen in unsere Sendung. Wir sprechen über die Feigheit und wir sprechen über den göttlichen Sieg. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe mit der Präsidentin der Internationalen Hildegardsgesellschaft, mit Hildegard Stricker-Schmidt. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio. Wir haben Sie eingeladen, sich einzubringen in unsere Sendung Tugenden und Laster nach der heiligen Hildegard von Bingen. Wir sprechen über die Feigheit und den göttlichen Sieg. Und ich darf nun als erste Hörerin Frau Weisenhorn begrüßen. Sie ist uns aus dem Allgäu zugeschaltet. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe ein Anliegen und gerade zum Thema Hildegard von Bingen, weil Sie vorher gesprochen haben, mit dem Heilig sprechen.
Ja.
Sie ist ja nicht heilig gesprochen, aber das war eine wunderbare Frau. Und was mich halt stört, dass so oft im Radio Horeb, also Sendungen kommen und da wird sie immer betitelt als heilig. Und auf der anderen Seite sagt man die Treue zu der heiligen katholischen Kirche. Ich meine, da muss man das auch wörtlich nehmen, sie ist einfach nicht heilig. Und ich finde das, ich habe schon viel gelesen von ihr, sie ist ja eine wunderbare Frau, aber sie wird sowas von missbraucht. Erstens das mit heilig, sie ist eigentlich nicht heilig gesprochen. Dann ist es so, die Menschen verstehen das oft mit ihren Steine, der Steinekult, da wird ganz was anderes draus gemacht, leider. Und man soll doch eigentlich auf das hören, was Papst Benedikt sagt, wenn jemand heilig gesprochen ist, dann ist er das, weil sie wird eigentlich so missbraucht und vermarktet, nicht, dass man von ihren Erkenntnissen jetzt erzählt. Man kann ja mehr dafür tun, dass sie vielleicht heilig gesprochen wird. Aber man soll sich eigentlich schon dran halten, das möchte ich gerne nochmal sagen.
Ja, bleiben Sie dran. Frau Weisenhorn, Sie sprechen genau die Thematik an, über die wir auch zu Beginn der Sendung schon gesprochen haben, weil Sie wissen schon, dass die heilige Hildegard von Bingen im Heiligen Kalender aufgenommen wird und dass die Kirche ja auch ganz offiziell auch am 17. September ihren Todestag feiert.
Ja, aber nicht die Heiligsprechung. Und das ist einfach nicht wahr.
Das ist ein großes Missverständnis. Das heißt, da wurden Irrtümer in die Welt gesetzt, die nicht stimmen. Der Nunzius sagte zu uns, es ist völliger Unsinn, die heilige Hildegard braucht nicht mehr heilig gesprochen werden. Sie ist heilig. Sie ist eine offizielle Heilige, steht im Heiligen Verzeichnis, hat eine eigene heilige Messe an ihrem Sterbetag. Und sie wurde nach den neuesten Urkunden, die wir jetzt entdeckt haben, durch den Bischof von Mainz heilig gesprochen, im Jahre 1230. Und was ich schon am Anfang sagte, alle früheren Heiligen sind nicht durch einen Heiligsprechungsprozess heilig gesprochen, sondern durch den Bischof oder durch das Volk. Die Apostel sind nicht heilig gesprochen, die heilige Mutter Maria nicht, der heilige Augustinus nicht. Ich habe Rabanus Maurus genannt, der hat auch keinen Heiligsprechungsprozess gehabt. Dass ein Heiliger, auch die heilige Barbara, Agnes, Katharina, die frühere, die sind alle nicht heilig gesprochen.
Aber Frau Weisenhorn, Sie haben ja noch etwas anderes, sehr Wichtiges angesprochen, was uns auch manchmal sehr betrübt, wo wir uns auch Gedanken darüber machen, nämlich, dass sich Menschen, die eher das esoterische Gedankengut verfolgen, einfach auch sich die Lehren der heiligen Hildegard zu Nutzen machen.
Ja, da wird sie so missbraucht und das tut mir so leid.
Uns auch, Frau Stricker-Schmidt.
Ja, es stimmt. Es werden die Lehren der heiligen Hildegard in einen falschen Kontext gebracht. Und ich habe es zum Bischof von Limburg, den wir auch getroffen haben, am Hildegardisfest, da hatten wir eine sehr gute Predigt zur heiligen Hildegard gehalten. Sagte, ja, in der Wellness und in der Esoterik wird sie verbraucht oder missbraucht. Dann habe ich dem Bischof gesagt, Herr Bischof, wenn die heilige Hildegard nicht in der Kirche den Stellenwert hat und ihre Lehren von der Kirche aus richtig verbreitet werden, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich andere Geister dieser großen Heiligen annehmen.
Ja.
Da ist er doch sehr nachdenklich geworden. Ja. Die Hildegard braucht ihren Platz in der Kirche und es müssen ihre Dinge, auch ihre Medizin, mit dem richtigen Geist verbreitet werden, um diesem Missbrauch vorzubeugen.
Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Und immer wieder das mit den Steinen. Ich meine, in die Bücher, wo ich auch schon gelesen habe, es gibt ganz wenige, wo dann wirklich drin steht, zuerst mal kommt das Gebet und dann kommen die Dinge. Ich meine, dass Steine physikalisch auch was bewirken, aber nicht die Grundheilung. Und da wird sie so oft missbraucht, da sollte man vielleicht einfach auch die Kirche dann versuchen, mehr einzugehen drauf, dass man das andere weg, weil es gibt ja so viele, ich kenne geschädigte Menschen von Steine, wo die Leute, die Geschäfte das verkaufen und diese Steine sind besprochen. Das ist ganz was Schlimmes.
Ja.
Und da wird dann gleichzeitig nur ein Heftli von der heiligen Hildegard mitgegeben. Und darum finde ich das Wort ein bisschen, ja, halt ganz gemein gegenüber ihr. Und was für mich halt persönlich ist, ich habe selber einen Seelenführer und ich habe auch mit ihm schon gesprochen und er sagt jetzt zum Beispiel, sie ist nicht heilig gesprochen. Man sollte das vorwärts treiben, aber man sollte auch der heiligen...
Die Hildegard kann nicht mehr heilig gesprochen werden, die ist heilig. Hat der Nunzius von Deutschland uns klipp und klar gesagt, das ist Quatsch. Das ist falsch. Hildegard ist eine offizielle Heilige. Es geht nicht. Sie kann nicht mehr heilig gesprochen werden. Sie ist eine Heilige.
Da weiß ich zu wenig.
Ja, das ist ein Irrtum, der in die Welt gesetzt wurde.
Vielleicht sollte das einfach auch ein Ansporn sein, nochmal auch für alle Hörer hinzuhorchen. Ganz genau. Dazu möchten wir einladen.
Also vielleicht immer wieder, dass man den Kommatz einfach, dass man das abstoßt, an Steine zu glauben und
ist
sowas.
Die Steine werden in einem völlig falschen Kontext verbreitet.
Ja,
schlimm. Die Hildegard hat nie gesagt, sie hat was gesagt, aber nicht das, was heute im Esoterikbereich über die Steine gesagt wird.
Vielleicht kann man
dann wird Hildegard dazu gesagt.
Vielleicht kann man auch an dieser Stelle auf die Hildegard-Zeitschrift auch hinweisen. Da gibt es in der neuesten Ausgabe auch Artikel, wo sich Hildegard-Kenner mit der Kraft der Steine auch auseinandersetzen und auch mit dem, wie die heilige Hildegard es gemeint hat, wie sie uns dienen können. Also, Frau Weisenhorn, lassen wir es so stehen.
Ja?
Dankeschön für Ihren Anruf.
Danke für Geld.
Gottes Segen für Sie. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Weinberger, Sie haben uns angerufen aus Landshut.
Ja.
Sie begrüßt sich als nächstes. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Ich möchte Ihnen jetzt eine kleine Geschichte aus dem Alltag erzählen. Ich steige in den Bus zur Mittagszeit. Er wird gestürmt von den Schülerinnen und Schülern, die heimgefahren werden wollen. Und ich bemerke zwei ältere Mädchen, die mir unangenehm aufgefallen sind mit ihrem Getuschel, ihrem Gelächter und ihrem ganzen Gehabe. Und dann beobachte ich, dass sie hatten Stifte in der Hand, so Art Filzstifte, und sie haben dann ein kleines Mädchen einfach ergriffen, haben es festgehalten, haben auf sie eingeredet und haben gesagt, du musst dir jetzt auf die Hand das und das schreiben und zeichnen lassen. Und das kleine Mädchen war total verängstigt und wollte natürlich nicht. Aber sie waren so massiv und dann habe ich mit mir gekämpft und habe mich dann eingeschaltet und habe gesagt zu dem kleinen Mädchen, du musst dir das nicht antun lassen, wenn du nicht willst, und habe sie in meine Arme genommen und habe den beiden Großen meine Meinung gesagt, dass das so nicht geht. Und vielleicht sind es so kleine Schritte. Ich habe mich dann hinterher gefreut, ich muss sagen, bin mit einem guten Gefühl dann ausgestiegen und habe mich gefreut über mich, dass ich jetzt da nicht einfach tatenlos zugesehen habe.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich möchte nur sagen, Sie haben Glück gehabt, dass es Mädchen waren und keine Jungen. Und da kommt jetzt wieder die Frage, wenn das Burschen gewesen wäre, große, kräftige Burschen,
dass
sie vielleicht in der Gefahr gewesen wären, dass sie sie umgebracht hätten.
Es ist wahr, das stimmt.
Ja, und da kommt immer das Abwägen,
muss
ich, kann ich, soll ich, darf ich? Das ist die Situation so, dass ich wirkungsvoll eingreifen kann oder bringe
ich höre Ihnen zu und lege auf. Ja?
Ja.
Alles Gute, Herr Schmidt.
Auf Wiederhören. Frau Schrierschmidt, Sie dürfen weitersprechen, wenn Sie noch etwas, einen Gedanken ausführen möchten.
Ich finde es ein ganz wunderbares Beispiel, diese Zivilcourage, die oft fehlt, dass sie das so gebracht hat. Aber da sehen wir bereits jetzt den Konflikt, ja. Wenn das einmal vier halbwüchsige Burschen gewesen wären, dann hätte es sein können, dass sie sie umgeschlagen hätten. Nehme ich das auf mich, um einen anderen zu schützen? Das ist dann die Frage.
Beziehen wir nun Herrn Feldmann mit ein. Er hat uns aus Kassel angerufen. Grüß Sie Gott, Herr Feldmann.
Feldmann, grüß Gott, guten Morgen. Mir ging es darum, dass ich ja auch feststellen muss in meinem Leben, wir haben ja den sogenannten Opportunismus gelernt.
Ja.
Also eben alles gut, was uns nützt und den um uns herum. Und das müssen wir eben jetzt umlernen.
Ja.
Können Sie sich vorstellen, dass man das nach Jahrzehnten umlernen soll, dass das gar nicht so einfach ist. Mhm. Und hier kommt, glaube ich, Radio Horeb eine besondere Aufgabe zu, das langsam umzulernen, sodass das auch sitzt. Also ich glaube, eine Sendung reicht da nicht aus. Da müssen, glaube ich, ein paar gemacht werden. Ich denke nur an die Hildegard Medizin. Wenn mir mein Hausarzt klar sagt, weil ich da tolle, wunderbare Werte hatte, dem habe ich gesagt, Beichte, Rosenkranz, Hildegard Medizin und so. Da habe ich ihm gesagt, ja, werden Sie doch Hildegard Mediziner. Da sagt er, da finde ich ja nichts mehr. Damit ist für mich klar, was hier läuft, ist Folgendes. Die Krankenkassenkosten explodieren. Wir kriegen jetzt den Krankenkassenfonds, das wird nur noch alles teurer. So, aber die Hildegard-Medizin wollen die Herren. Ich wäre es nicht die Anzeige des Mutes, gegen Opportunität und gegen die Feigheit, Sendungen zu machen, in denen es darum geht, einmal um die klare Tradierung des Werks der heiligen Hildegard. Es muss doch möglich sein, die Urschriften zu haben, die Übersetzungen zu haben und die Tradierung bis heute. Um die Wahrhaftigkeit dieser Schauung wirklich beweisen zu können. Das muss doch gehen. Und wenn das geht, dann muss man auch nachweisen können, aufgrund von Versuchen, das Selbstversuchen der Patienten zum Beispiel, Bertram und Gall, ganz wunderbar, mir geht es seitdem besser, wollte ich gleich mal ein Zeugnis davon abgeben, Bertram und Gall ganz zusammennehmen, jeden Morgen etwas, jeden Mittag etwas, funktioniert prima. Das bedeutet, dass man diese Dinge auch den Mut hat, auszuprobieren und dem Körper wirklich darauf mal einzustellen. Oder wenn ich gestern Radio Maria höre, bitte mehr Suppen essen, die kleine Vorsuppe vorm Essen oder abends die kleine Suppe nehmen. Ja, dann kann man sich doch darauf umstellen, weil es dem Magen besser tut. Die ganze Ernährung mal umstellen. Da werden die Krankenkassen, da werden die Arztkosten mehr, weniger. Die Krankenhauskosten werden die weniger. Plötzlich haben die Krankenkassen mehr Geld. Dann würde es ja gehen. Wer hat denn den Mut, das mal offen zu sagen? Außer über Ihrem Sender. Ja, bei Ihrem Sender darf man das ja sagen. Gut. Also hier wäre die, heißt die Frau Strigerschmidt, ganz lieb gebittet, dass man hier vielleicht mal was tut, von der Beweisführung her. Und gut, das wäre meine Bitte an Frau Strigerschmidt, ob man da was machen könnte.
Dankeschön, Herr Feldmann, für Ihr Statement.
Der ganzen Lehre, damit das heute mal durchschlägt.
Ja, ich möchte an dieser Stelle also wirklich auch dem Radio Horeb ein großes Lob zollen, denn Radio Horeb hat den Mut, dafür hinzustehen. Hat sicher viele Anfechtungen deswegen. Und umso höher ist das anzurechnen. Also auch Frau Böhler ein ganz großes Lob. Die andere Sache, was können wir dagegen tun? Ich habe zunächst mal mit meinen kleinen Kräften getan, was ich konnte. Ich habe ein Buch geschrieben, Geerdete Spiritualität, wo ich auch diese Frage nach den Quellen, nach dem Ursprung aufgegriffen habe, wissenschaftlich exakt sondiert habe. Ich denke, es wird gelesen, aber wir haben natürlich nicht die vielen Möglichkeiten. Wir versuchen es immer wieder. Wir haben jetzt auch in unserer Tagung da wieder Dinge an die Öffentlichkeit gebracht. Aber wie Sie richtig sagten, die Widerstände sind sehr groß. Der Goliath ist natürlich sehr kräftig und wir sind ein kleiner David, aber wir geben nicht auf. Lesen Sie mein Buch, dann erfahren Sie einiges.
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Feldmann aus Kassel war das. Nun möchte ich ganz herzlich Frau Kleinrüschka begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, ich grüße Sie, Frau Böhler, und ich grüße Sie, Frau Strickerschmidt. Ja. Ich denke, wir kennen uns wohl. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich ein großes Lob aussprechen muss für meine Kollegen und auch für meinen Vater, die damals mutig gegen die Nazis aufgetreten sind. Ja. Nicht feige, sondern aus tiefem Glauben heraus Dinge getan haben, wofür sie ihr Leben geben mussten. Und das habe ich in Göttingen erlebt, in unserer katholischen Studentengemeinde, wie Menschen einfach aufgestanden sind und Dinge bezeugt, sie hatten natürlich die Gelegenheit dazu oder waren herausgefordert. Auch mein Vater war herausgefordert und musste sein Leben dafür geben. Und das war aber, ja, war auch noch zur Nazi-Zeit. Aber ich wollte doch sagen, es ist ja auch eine Sache der Zeit, wenn wir in einer Verfolgung, der Christenverfolgung leben, können wir unseren Mut öffentlich klarer beweisen als heute, nicht? Da scheint mir dieses alles blass, ob wir feige oder mutig sind. Aber das ist wirklich etwas, wenn wir es mit unserem Leben bezeugen müssen. Das wollte ich nur sagen.
Danke, das ist wohl wahr. Ich meine aber, dass wir auch heute als Christen Mut brauchen. Wir fangen jetzt wieder an, wenn wir in einer Gaststätte essen, vor dem Essen das Kreuzzeichen zu machen. Das ist uns gleich, ob die Leute gucken oder lachen oder lästern. Wir sagen jetzt, es geht nicht an, dass Moslems ihren Glauben bezeugen und dafür auch anerkannt werden und dass die Christen sich im Alltag total verstecken.
Genau.
Ich denke,
das
wir brauchen auch, auch wenn wir keine offizielle Christenverfolgung haben,
ja.
Das Christentum wird an die Wand gedrückt.
Ja, ja, ja. Sie haben recht.
Dankeschön, Frau Kleinrischka, für Ihren Anruf.
Bitte.
Auf Wiederhören, alles Gute für Sie. Vielleicht an dieser Stelle würde ich gerne noch das Gelassenheitsgebet auch aussprechen, das von einem deutsch-amerikanischen Theologen, vermutet man, von Reinhold Niebuhr verfasst wurde, während des Zweiten Weltkriegs. Und da möchte ich noch mal drauf eingehen, gerade jetzt auf den Anruf von Frau Dr. Kleinrischka hin, weil das eine ist wirklich mutig zu sein, nicht feige zu sein und das Leben ist in Gefahr und das andere ist eben Courage zu zeigen, weil vielleicht mein Ansehen in Gefahr ist. Und was stärker wiegt, das kann keiner von uns beurteilen, weil jeder von uns kommt in eine innere Not, wenn es auch um sein äußeres Ansehen geht. Und das ist manchmal nicht zu unterschätzen. So das Gebet, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ja, danke, das ist sehr, sehr wichtig in dieser Situation. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte aus dieser Schau der Heiligen Hildegard, welchen Weg zeigt sie denn auf für Menschen, die erkannt haben, ja, ich war feige, ich neige dazu, wie kann ich herauskommen? Außer der Einsicht und dem Willen, da schreibt sie, wer aus diesem Teufelskreis ernsthaft heraus möchte, der soll sich in Zucht nehmen, Dinge tun, die ihm schwerfallen und auch wehtun. Also ich muss mich dann schon, wie man heute sagt, an die Kandare nehmen, wenn ich wieder merke, dass ich zur Feigheit neige. Der Mensch soll sich ein Fasten auferlegen. Und jetzt ein ganz interessanter Gedanke. Er soll Arme und Bedürftige speisen. Also auf die Not anderer schauen und denen helfen. Und zwar in dem Maße, in dem er bisher eigensüchtig und feige gelebt hat. Natürlich das Bekenntnis, die Beichte und das Befolgen der Weisung des Seelenführers sind wichtig. Aber dieses Tun, sich in Zucht nehmen und für andere gut sein, anderen Barmherzigkeit zeigen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den Hildegard hier ja als Bußvorschlag, als Vorschlag zur Änderung einer Haltung hier uns empfiehlt.
Dankeschön, Frau Strickerschmidt. Wir sind am Ende unserer heutigen Lebenshilfe, die Tugenden und Lasternacht der heiligen Hildegard von Bingen. Wir haben über die Feigheit gesprochen und den göttlichen Sieg. Und wir haben gesprochen mit Hildegard Strickerschmidt, der Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft und Hildegard-Kennerin. Dankeschön, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung standen.
Ja,
alles Gute.
Auf Wiederhören. Frau Böhler, dass wir das so machen können. Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Einen Mitschnitt dieser Sendung schickt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne unser CD-Dienst zu. Sie erreichen meine Kollegen unter der 0700 7525 7520. Einen CD-Mitschnitt bekommen Sie auch über das Internet www.horeb.org. Dort können Sie sich auch die Sendung downloaden. Und im Internet finden Sie Informationen, zum Beispiel aus welchem Buch wir all diese Tugenden und Lasterpaaren entnommen haben. Das ist nämlich das Buch der Lebensverdienste. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie einen guten und reich gesegneten Tag.